ja, Sie haben also ein Radio. Feines Radio.
N.E.W.
Magazin.
Herzlich willkommen wieder einmal zu einer Sonderausgabe des NEW-Magazins aus dem Badehaus an der Zeche Karl. Mein Name ist Walter Wandtke und ich begrüße Sie zu einer Sendung der neuen Essener Welle.
Teufel privetschig, brennt der Feier, innen stiebt es heiß. In der Rebel lernt kleine Kinder.
Heute vor 70 Jahren, am 9. November 1938, die Nationalsozialisten in Deutschland in einer Gewaltorgie, einem Mord- und Brandnacht gegen jüdische Menschen, ihre Wohnungen und Geschäfte und wo vorhanden gegen Synagogen und Betsäle inszenierten, befasst sich natürlich auch unsere Sendung schwerpunktmäßig mit diesem Gedenktag. Die eher verharmlosend als Reichskristallnacht in Erinnerung gebliebene, staatlich verordnete Mordnacht gegen jüdische Bürger war gerade keine Pogromnacht wilden Volkszorns gegen die Juden.
Glücklich ist der Ried, wo's lernt teuer. Wo's darf mir noch mehr? Glücklich ist der Ried, wo's lernt teure, wo's darf mir noch mehr?
Herschel Greenspans tödliche Revolverschüsse in Paris auf den Angehörigen der deutschen Botschaft in Frankreich, Ernst Eduard von Rath, waren nur der lange gesuchte Anlass für weitere Gewalteskalationen gegen jüdische Bürger im Dritten Reich.
Mit Meure, Jäger und Häup ist schwer. Glücklich ist der Ried, wo's lernt teuer.
Zum Glück ist es in den letzten Jahrzehnten zur Tradition geworden, auch ohne staatlich verordneten Gedenktag mit zahlreichen Aktionen an diesen 9. November 1938 zu erinnern. Diese Mordnacht zeigt als erschreckendes Blitzlicht auf, was sich unter deutscher Herrschaft wenige Jahre später unter der Schutzdecke des Zweiten Weltkriegs an bis dahin in diesem Ausmaß noch unbekannter tödlicher Gewalt gegen Juden, Russen, Zigeuner, Homosexuelle und viele andere Menschengruppen ausbreiten konnte. Ausschnitte aus den heutigen Gedenkveranstaltungen zum 70. Jahrestag, die im großen Ratssaal der Stadt Essen stattfanden, die in Vororten auch von Bürgergruppen evangelischer wie katholischer Kirche organisiert wurden, können wir Ihnen in der Kürze der Zeit nicht liefern. Allerdings haben wir Auszüge der Stationen des Gedenkens zusammengestellt, an denen in der Essener City zum 9. November 2005 engagierte Bürgergruppen Halt machten. Zum Schluss unserer Sendung gibt es dann noch ein Interview mit Heinrich Gehring, als Einladung zur Teilnahme am Tag des Dialogs mit möglichst vielen unterschiedlichen Bürgergruppen dieser Stadt.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe junge Antifaschisten, wir haben uns hier versammelt im Gedenken an den 9. November 1938. 1938. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 ließ die faschistische Führung in ganz Deutschland Synagogen von ihren Helferinnen und Helfern in Brand setzen. Jüdische Bürgerinnen und Bürger wurden misshandelt, ihre Wohnungen und Geschäfte demoliert. Tausende Menschen wurden verhaftet und in Konzentrationslagern deportiert. All dies geschah unter den Augen mit der Duldung und teilweise Zustimmung der Bevölkerung. Dem Novemberpogrom waren die jahrelange Ausgrenzung, behördliche Erfassung und Kriminalisierung von Menschen aus rassistischer und politischer Feindschaft vorausgegangen. Der 9. November war für sie nicht der Schlusspunkt einer vom rassistischen Wahn getriebenen Staatspolitik, sondern der Beginn der Massenvernichtung von Millionen Menschen. Über 1200 jüdische Bürgerinnen und Bürger aus Essen wurden vom gegenüberliegenden Hauptbahnhof und vom Güterbahnhof Segeroth deportiert. Nur wenige überlebten den Terror.
Brennt auf Feiern, ihnen stieb es in der Rebel lernt kleine Kinder weg, dem Alephbet. In der Rebel lernt kleine Kinder weg, dem Zetje kinderlich, gedenkje teiere, wo's ihr lernt du.
Antifa. Liebe Essenerinnen, wir haben uns heute hier versammelt, um an die Novemberpogrome gegen Jüdinnen und Juden in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 zu erinnern. In dieser Nacht kam es im gesamten nationalsozialistischen Deutschland zu Pogromen. Über 1000 Synagogen wurden abgebrannt, mindestens 8000 jüdische Geschäfte wurden zerstört sowie zahllose Wohnungen verwüstet. In etwa 400 Juden und Jüdinnen wurden in dieser Nacht erschlagen, niedergestochen oder zu Tode geprügelt. Hinzu kamen Schäden an zerstörten Geschäftseinrichtungen und Schaufensterscheiben in Millionenhöhe. Das alles wurde im Volksmund bald mit dem Begriff Reichskristallnacht verharmlost. Dass dahinter der organisierte Wille zur Diskriminierung und Verfolgung stand, bewiesen die folgenden Tage. Zunächst wurden im ganzen Deutschen Reich etwa 30.000 jüdische Menschen verhaftet und in die Konzentrationslager Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen verschleppt. Mehrere hundert dieser Deportierten starben in den Folgen der Lagerhaft. Das Reichsjustizministerium wies die Staatsanwälte an, keine Ermittlungen in Sachen der sogenannten Judenaktion, also der Pogrome, vorzunehmen. Diese Pogrome waren der vorläufige Höhepunkt der Verfolgung der Juden und Jüdinnen im nationalsozialistischen Deutschland. Die finanzielle und soziale Existenz vieler jüdischer Bürger war von nun zerstört. Das Novemberpogrom traf in Essen eine jüdische Gemeinde, die schon seit 1933 unter der antisemitischen Verfolgung und der strukturellen wirtschaftlichen Restriktion litt. Die Repression und Einschüchterungen gegen jüdische Großunternehmer, wie zum Beispiel die Essener Eisen- und Metallwarengroßhandlung Max Stern oder das Bankhaus Simon Hirschland, aber auch gegen mittelständische und Kleinstbetriebe wurden von der Gestapo besonders seit 1937 forciert. Die örtliche NS-Gruppe erhielt kurz nach Mitternacht die Anweisungen zur Brandschatzung der alten Synagoge, der Stähler Synagoge sowie der erst kürzlich errichteten jüdischen Jugendhauses des Architekten Mendelssohns in Essen-Hutrop. Die Reaktion der Bevölkerung auf die Pogromnacht und das bürokratische Nachspiel waren unterschiedlich. Vom Stillhalten der Mehrheit der Bevölkerung ermutigt, beteiligten sich Teile der Essener Bürger und Bürgerinnen an Brandschatzungen und Plünderungen. Kritik löste vor allem Dingen die sinnlose Zerstörung materieller Werte in Millionenhöhe aus. Weniger Kritik erntete die brutale Ausschreitung gegen die jüdische Bevölkerung. Dieses bedeutete aber umgekehrt nicht, dass sich auch Bürgerinnen an den Beutezügen beteiligten und sich sogenannte arisierte Ware aneigneten. Nur die wenigsten zeigten Mitgefühl oder boten direkte Hilfe für die gepeinigten und drangsalierten jüdischen Mitbürger an. Doch nicht nur Gebäude mit symbolischem Charakter, sondern auch Wohnungen und Geschäfte der jüdischen Bevölkerung wurden geplündert und gebrandschatzt. Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die Rolle der Essener Feuerwehr. Die Anweisungen der Gestapo an die Feuerwehren im gesamten nationalsozialistischen Deutschland sahen vor, nur benachbarte Gebäude vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen. Aus den für Essen vorliegenden Akten ergibt sich jedoch eine Mitverantwortung der Essener Feuerwehr.
Dies verdeutlicht ein überlieferter Spruch, der innerhalb der Essener Bevölkerung für das Verhalten der Feuerwehr in der Pogromnacht spricht. Zitat: Die Feuerwehr hat den Brand mit Benzin gelöscht. Am Abend des 10. November fand eine Veranstaltung der Ortsgruppenleiter der NSDAP statt, in der eine vorläufige Bilanz der vergangenen Nacht gezogen wurde. Die Namen der wenigen jüdischen Geschäfte, die die Nacht überstanden hatten, wurden den jeweiligen Ortsgruppen der NSDAP mitgeteilt und noch am selben Abend zerstört. Doch das Pogrom richtete sich nicht nur gegen jüdische Einrichtungen, sondern auch gezielt gegen die jüdische Bevölkerung Essens. Viele wurden psychisch und physisch gequält, festgenommen und in KZs abtransportiert. Alle Spuren der jüdischen Gemeinde sollten in der Folge der Pogromnacht beseitigt werden. So wurde das Jugendzentrum abgerissen und auf dem Gelände ein Parkplatz und eine Grünanlage errichtet. Ebenso wurde die Stehler Synagoge abgerissen. Nur im Fall der alten Synagoge scheiterte das Vorhaben an den hohen Kosten für den Abriss. Im gesamten Zeitraum von 1933, als eine Volkszählung noch ca. 5.100 Menschen jüdischen Glaubensbekenntnisses ermittelte, bis 1945 wurden etwa 2.500 jüdische Menschen aus Essen ermordet. Mit dieser Veranstaltung heute Abend ist es unser Anliegen, den Ereignissen in der Pogromnacht zu gedenken. Wir möchten an dieser Stelle den Opfern der Shoah gedenken und den Schwur, den die Überlebenden Buchenwald sich gaben: Die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. In diesem Sinne, nie wieder Antisemitismus, nie wieder Faschismus.
In Nürnberg machten sie ein Gesetz. Darüber weinte manches Weib, das mit dem falschen Mann im Bette lag. Das Fleisch legt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wär es heute Nacht. Marie Sanders, dein Geliebter hat zu schwarzes Haar. Besser du bist heut zu ihm nicht mehr, wie du zu ihm gestern warst. Das Fleisch legt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wär es heute Nacht. Mutter, gib mir den Schlüssel. Es ist alles halb so schlimm, der Mond sieht aus wie immer. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wär es heute Nacht. Eines Morgens früh um neun fuhr sie durch die Stadt im Hemd, um den Hals ein Schild, das Haar geschoren. Die Gasse johlte, sie blickte kalt. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, der Hitler redet heute Nacht. Großer Gott, wenn sie ein Ohr hätten, wüssten sie, was man mit uns macht.
Die Straße hieß Schwarze Pfot, aber es gab auch hier auf dieser Strecke einige Baracken und Ähnliches. Es spricht jetzt Rose Badera Junge.
Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir heute an die Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands und an deren Opfer erinnern und Schuldige benennen, dann geht es nicht um eine Schuldzuweisung an jüngere Generationen. Aber wenn Sie die Opfer vergessen, die Verbrechen leugnen und ihre Spuren verwischen, dann werden Nachgeborene schuldig. Denn die verwischte Spur legt doppeltes Zeugnis von der Tat ab. Wir gedenken der Opfer und erinnern an die Vergangenheit, um daraus Folgerungen für die Zukunft zu ziehen. Die Schändungen von Mahnmalen häufen sich. Aufmärsche und Kundgebungen von Neonazis werden von der Justiz toleriert. Rassenhass und Antisemitismus in unserem Land zeugen davon, dass das braune Erbe immer noch nachwirkt. Ausgerechnet in Deutschland gibt es wieder Rechtsextremisten in Landes- und Kommunalparlamenten. Die Geschichte hat gezeigt, wohin eine solche Entwicklung führen kann. Der 9. November 1938 war eine wesentliche Etappe auf dem Weg zu Auschwitz. Für jedermann sichtbar wurden Gotteshäuser in Brand gesetzt, persönliches Eigentum zerstört, Mitbürger gedemütigt und misshandelt. Die große Masse der Bevölkerung sah weg und schwieg. Die Gegner des Regimes waren damals bereits ausgeschaltet. Bevor die Synagogen brannten, waren bereits Tausende von politischen Häftlingen in die Konzentrationslager verschleppt worden. Die Bilanz der unseligen braunen Herrschaft ist furchtbar. Insgesamt 55 Millionen Tote, darunter 6 Millionen ermordete Juden. Deutschland lag in Trümmer, halb Europa war verwüstet. Wir wollen heute an dieser Stelle an das Lager Schwarze Pot erinnern, ein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald. Hier, mitten in der Stadt und sichtbar für die Passanten, mussten in den Jahren 1944-45 zeitweise bis zu 150 KZ-Häftlinge in gestreiften Anzügen Fronarbeit leisten. In seinem Buch Lichter in der Finsternis, Band 2, zitiert Ernst Schmidt aus einem Schreiben der Stapo-Leitstelle Düsseldorf vom 13. Juli 1944. Das Außenlager Kommando Essen, Schwarze Pot 13, ist ein Häftlingslager des Konzentrationslagers Buchenwald, belegt mit 150 Häftlingen, die sich aus 90 Russen, einigen Franzosen, Holländern, Belgiern, Dänen, Luxemburgern und drei Deutschen zusammensetzen. Die Häftlinge werden mit der Bergung von Baustoffen, der Herstellung von Bausteinen usw. so beschäftigt. Das Arbeitslager befindet sich in einem unübersichtlichen Trümmerfeld der Innenstadt und hat ein Ausmaß von etwa 350 x 100 Meter. Die Häftlinge sind des Nachts in den Räumen von teilweise zerstörten Häusern untergebracht. Soweit das Zitat. So wie in Essen mussten KZ-Häftlinge im gesamten Reich in der Landwirtschaft und in der Industrie schuften. Ihr Los war schlimmer als das von Sklaven. Sie wurden von der SS an die Wirtschaft ausgeliehen und durch Schwerstarbeit bei völlig unzureichender Ernährung regelrecht verschlissen. Ihre Überlebensdauer wurde auf durchschnittlich 9 Monate geschätzt. Bei Reinhold Schnabel in Macht ohne Moral kann man folgende Rentabilitätsrechnung der SS über Ausnutzung der Häftlinge in den Konzentrationslagern nachlesen. Täglicher Verleihlohn war durchschnittlich 6 Reichsmark. Abzüglich Ernährung 60 Pfennig, abzüglich Amortisation der Bekleidung 10 Pfennig. Das ergab einen Erlös pro Tag, pro Häftling von 5,30 Reichsmark. Wenn man das umrechnet auf die durchschnittliche Lebensdauer von 9 Monaten, die SS hat es damals mit 270 Tagen multipliziert, das heißt 30 Arbeitstage im Monat. 270 mal 530, das ergibt 1431 Reichsmark. Aber das war nicht der einzige Erlös aus diesen Häftlingen. Es gab auch noch einen Erlös aus der rationellen Verwertung der Leiche. Zahngold, Kleidung, Wertsachen, Geld, das gehörte dazu. Davon brachte man dann die Verbrennungskosten in Höhe von 2 Reichsmark in Abzug und kam dann auf einen geschätzten Erlös aus der Verwertung dieser Menschen von 200 Reichsmark. Das ergab dann insgesamt einen Gewinn von 1631 Reichsmark in 9 Monaten. Aber damit nicht genug, der Zynismus ging noch weiter. Man hat sich sogar noch Gedanken darum gemacht, dass man ja auch aus den Knochen und aus der Ascheverwertung noch einen Erlös ziehen konnte. Was waren das für Menschen, die solche Rechnungen aufstellten? Soll so etwas heute vergessen werden? Schonung gab es für diese Zwangsarbeiter nicht. Die Kranken und völlig Erschöpften wurden zurückgebracht ins Lager zur endgültigen Vernichtung. Sie wurden durch neue Häftlinge ersetzt. An Nachschub fehlte es ja nicht. So wurde Vernichtung durch Arbeit betrieben und daran auch noch verdient. Die Häftlinge des Arbeitskommandos Schwarze Pot 13, die bei der Trümmerbeseitigung eingesetzt wurden, waren nicht die einzigen Zwangsarbeiter in Essen. Ein weiteres Außenlager des KZ Buchenwald befand sich in Fullerum an der Grenze Essen-Mülheim. Hier waren von August 1944 bis März 1945 rund 520 jüdische Frauen untergebracht, die Schwerstarbeit bei Krupp leisten mussten. In der Broschüre Essen anders gesehen ist nachzulesen, dass am 1. Februar 1945 12.009 Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter in der Essener Gussstahlfabrik der Firma Krupp arbeiten mussten. Dieser Vernichtung durch Arbeit fielen nicht nur Juden zum Opfer, sämtliche Häftlingsgruppen aus den Konzentrationslagern waren davon betroffen. Sie waren untergebracht hier am Ende der Viehhofer Straße. Hier würde so eine Tafel gewiss besser wahrgenommen als am Abgang der Treppe zum Packhaus. Solche Tafeln sind unverzichtbare Zeichen des Gedenkens an die Opfer und Zeichen der Erinnerung und der Mahnung. Wer sich der Vergangenheit nicht erinnert, ist dazu verurteilt, sie noch einmal zu erleben.
Eines schönen Tages befahlen uns unsere Obern, die kleine Stadt Danzig für sie zu erobern. Wir sind mit Tanz und Bomben in Polen eingebrochen und haben es erobert in 2 Wochen. eines schönen Tages befahlen uns unsere Obern, das schönere Frankreich für sie zu erobern. Wir sind mit Tanz und Bomben in Frankreich eingebrochen und haben es erobert in 4 Wochen. Eines schönen Tages befahlen uns unsere Obern, das größere Russland für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bomben in Russland eingefahren und kämpfen um das nackte Leben seit 2 Jahren. Eines schönen Tages befehlen uns noch unsere Obern, den Boden der Tiefsee und den Mond zu erobern. Und das ist schon schwer hier in diesem Russland. Und der Feind ist stark und der Heimweg unbekannt.
Aus einem Artikel der Journalistin Ursula Schütze für das Blatt der Jüdischen Kultusgemeinde Essen möchte ich hier einige wichtige Erinnerungen an die Familie Hirschland vortragen. Über ein Jahrhundert lang gehörten die Hirschlands zu den angesehensten Familien Essens. Sie waren Bankiers, Juristen und Ärzte, Kunstsammler und Mäzene. Mitglieder der Familie saßen im Stadtrat und im Vorstand der Synagogengemeinde, in den Vorständen und Aufsichtsräten von Banken, Industrieunternehmen und Zechen. Sie stifteten Kliniken und Kunstschätze. Als Stammvater der Essener Hirschlands kam der Metzger und Händler Salomon Herz, ein Vater von 7 Kindern, 1811 aus der westfälischen Kleinstadt Steinheim an die Ruhr. In Essen wurde er Vorsänger, Vorbeter und Kassierer der Gemeinde, die damals noch keinen Rabbiner hatte. Die Söhne erlernten angesehene Berufe. Der älteste, Solomon, wurde Tierarzt, der jüngste, Moses, war der erste jüdische Abiturient des Burggymnasiums. Er studierte Medizin und behandelte unter anderem Alfred Krupp und seine Familie. Sein Sohn Fritz wurde der erste Hals-, Nasen- und Ohrenspezialist in Essen. Er arbeitete am Kruppschen Krankenhaus, war Vertrauensarzt der Eisenbahndirektion, der Ortskrankenkasse und der Ruhrknappschaft sowie Arzt des Stadttheaters. Der 1802 geborene Simon Hirschland handelte ebenso wie sein Vater mit Vieh, Fleisch und Fellen und eröffnete 1841, 2 Jahre nach dem Tod des Vaters, ein Bankgeschäft. Es florierte so sehr, dass er und sein Sohn Isaac die Banker von Essen genannt wurden. Doch die Hirschlands machten nicht nur gute Geschäfte, sie übten auch Wohltätigkeit. Weil ihre beiden ältesten Kinder taubstumm waren, gründeten Simon und Marianne Hirschland eine Stiftung für taubstumme Kinder in Essen. Ihre kinderlos gebliebene Schwiegertochter Franka stiftete nach dem Tod ihres Mannes ein Haus für Augenleidende, das Albert- und Franka-Hirschland-Haus der städtischen Krankenanstalten. Heute das Uniklinikum. Isaac Hirschland konnte das Bankhaus weiter ausbauen. Die Industriellen Krupp, Stinnes und Dinnendahl gehörten zu seinen Kunden. Er beteiligte sich an der Finanzierung des Bergbaus, erhielt 1905 den Titel eines Kommerzienrats und 1909 den Roten Adlerorden, eine hohe Auszeichnung im Kaiserreich. Ebenso wie sein Vater Simon gehörte Isaac viele Jahre dem Vorstand der jüdischen Gemeinde an. Er gründete den Verein zur Förderung des Handwerks unter den Juden und setzte sich für die Anstellung des ersten Essener Rabbiners Dr. Salomon Samuel ein. Auf seine Initiative wurde das Grundstück am Steler Tor erworben, auf dem 1913 die Synagoge erbaut wurde. Doch ihre Einweihung erlebte Isaac Hirschland nicht mehr. Er starb 1912. Isaacs Söhne, Kurt Martin und Dr. Georg Simon, übernahmen das Bankhaus. Beide saßen im Aufsichtsrat zahlreicher Banken, Hütten und Zechen. Der Jurist, Kunstfreund und Sammler Dr. Georg Simon Hirschland wurde erster Schatzmeister des 1922 gegründeten Folkwang-Museums, für dessen Kunstsammlungen die Hirschlands 1,2 Millionen Reichsmark beisteuerten. Nach 1933 wurde er, wie alle nicht-arischen Mitglieder, aus dem Museumsverein ausgeschlossen. Von 1928 bis 1938 war Dr. Georg Simon Hirschland Vorsitzender der jüdischen Gemeinde. Seiner Initiative ist der Bau des jüdischen Jugendheims zu danken, das 1932 in der Sedernstraße vollendet und 1938 in der Reichskristallnacht zerstört wurde. An seiner Stätte entstand 1959 die neue Synagoge. Zu Ehren der sich um die jüdische Gemeinde hoch verdienten Familie Hirschland wird der neue Gemeindesaal die Bezeichnung Simon-Henriette-Hirschland-Saal tragen, heißt es in der Festschrift zur Synagogeneinweihung am 21. Oktober 1959. Gemeinsam mit dem Essener Rabbiner Dr. Hugo Hahn setzte sich Georg Simon Hirschland nach der Machtergreifung Hitlers für einen organisatorischen Zusammenschluss der deutschen Juden ein. In seiner Wohnung auf der Franzenshöhe in Essen-Werden beschlossen die Vertreter der jüdischen Gemeinden der Rheinprovinz am 23. Juli 1933 die Gründung einer unabhängigen Reichsvertretung der deutschen Juden. Sie wurde offiziell am 17. September 1933 gegründet. Ihr Präsident wurde Rabbiner Leo Beck, Dr. Hahn und Dr. Hirschland wurden in den Beirat gewählt. Als das Bankhaus Hirschland am 1. Oktober 1938 arisiert und vom Bankhaus Burkhardt und Co. übernommen wurde, emigrierte Dr. Georg Simon Hirschland mit seiner Familie nach Amerika. Er übernahm eine Gastprofessur an der Universität New York und starb 1942 in Scarsdale, New York. Anderen Familienmitgliedern gelang die Auswanderung buchstäblich in letzter Minute. Nachkommen der Geflüchteten leben heute, zum Teil unter anderen Namen, in den USA, in Kanada, Südamerika, Holland, England und Israel. Nicht alle Hirschlands schafften den rechtzeitigen Absprung. Der Hals-, Nasen- und Ohrenarzt Dr. Fritz Hirschland starb im Konzentrationslager Westerbork. Seine holländische Frau wurde 1943 in Bergen-Belsen umgebracht, sein Sohn Erhard in Auschwitz. Vor 20 Jahren, in der Woche der Brüderlichkeit 1985, wurde in der Essener Innenstadt in unmittelbarer Nähe der einstigen Hirschlandbank der ehemalige Wiener Platz in Hirschlandplatz umbenannt. Zum bleibenden Andenken an die Familie Hirschland, die sich um die Entwicklung der Stadt Essen auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet verdient gemacht hat. Dies ist ein Tag des späten Dankes und der Erinnerung an all das, was so viele Essener Juden über ein Jahrhundert hinweg zur sozialen, künstlerischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung unserer Stadt beigetragen haben, sagte der damalige Oberbürgermeister Peter Reuschenbach am 7. März 1985 in Anwesenheit überlebender Mitglieder der Hirschland-Familie. Ohne ihre jüdischen Bürger und deren Bürgersinn wäre unsere Stadt sehr viel ärmer.
Um dem Feuer, wir singen Lieder. Die Nacht ist daher, wir werden nicht müder. Und soll das Feuer verloschen werden, scheint uns der Himmel mit seinen Sternen. Du kräum dich her mit Blumenkranzen, um dem Feuer wir freilich tanzen, weil tanzen liegt, ist unser Leben, der noch im Schloss hallo im Schweben. Tanz und Lied ist unser Leben, der noch im Schloss hallo im Schweden.
Station des Gedenkens am 9. November 2005, der Hirschlandplatz. Wir stehen hier auf einem Platz, dessen Namen an eine bedeutende, sozial engagierte wie künstlerisch interessierte Familie der Essener Geschichte erinnert. Seit 20 Jahren trägt dieser Platz endlich den Namen Hirschland. Von 1939 bis 1985 war dieser Ort als Wiener Platz bekannt. Essens Nationalsozialisten hatten nach dem nicht unbedingt freiwilligen Anschluss Österreichs ans Großdeutsche Reich ein Zeichen setzen wollen. Neben der damaligen Nobelherberge Kaiserhof, in der auch Adolf Hitler bei Besuchen in Essen gerne abstieg und noch in Sichtweite der Deutschen Bank, war hier ein Stadtplatz zu besuchen, an dem viele Profiteure der NS-Diktatur ihre Geschäfte erledigten. Wir können aber auch noch die schöne alte Fassade des früheren Privatbankhauses Trinkhaus und Burkhardt erkennen, hinter der sich jetzt Verkaufsräume der Galeria Kaufhof verbergen. Die Privatbank Trinkhaus und Burkhardt existiert aber erst seit dem Oktober 1938, als eine letzte große Arisierungswelle noch übrig gebliebene jüdische Unternehmen zwang, ihre Firmen zu lächerlichen Preisen aufzugeben. Nach der Pogromnacht des 9. November 1938 gab es schon bald keinerlei Verhandlungsmasse bei den Arisierungen. Schon am 13. Dezember trat die staatliche Verordnung über Zwangsverkäufe jüdischer Gewerbe und Handelsunternehmen in Kraft. Gerade hier im Herzen des traditionellen Essener Bankenviertels muss am 9. November von den Arisierungen gesprochen werden. Wir können hier gar nicht alle üblen, erzwungenen Geschäftsübergaben angesehener jüdischer Firmen ansprechen. Kaufhaus Blum, Samson Schuhe, Grundmann und viele mehr. Auf jeden Fall muss beim Stichwort Arisierung aber von der Deutschen Bank die Rede sein. Die Deutsche Bank war sozusagen der spezialisierte Finanzdienstleister für die Abwicklung solcher Arisierungen. Am besten zitiere ich hier aus der dritten Textseite des Ermittlungsberichts der amerikanischen Militärregierung in Deutschland vom November 1946. Die Deutsche Bank nahm an zahlreichen Arisierungstransaktionen in Deutschland sowie in den okkupierten Ländern Europas teil und profitierte davon erheblich. Sie übernahm im Jahre 1938 ohne Gegenleistung die gesamte Praxis und Kundschaft des sehr prominenten nicht-arischen Bankhauses Mendelssohn & Co. in Berlin und gründete im gleichen Jahr ein neues Bankhaus, um das Geschäft der großen privaten, nicht-arischen Essener Simon Hirschland Bank zu übernehmen. Sie gewährte ihren Kunden im großen Umfang Kredite, um sie beim Erwerb und der Finanzierung nicht-arischen Geschäftseigentums zu unterstützen. Sie beschaffte auch Käufer für Besitztümer dieser Art und wurde Konkurrentin der Dresdner Bank, deren Aggressivität auf diesem Gebiet im Wettrennen um Provisionen und Profite aus den mit der Arisierung verbundenen Transaktionen in Deutschland sprichwörtlich wurde. Als Resümee nicht nur der Arisierungen, sondern der vielfältigen Vernetzungen zwischen hohen NS-Führungsgremien und Aufsichtsräten der Deutschen Bank war 1946 von der amerikanischen Militärregierung empfohlen worden, die Deutsche Bank zu liquidieren, die verantwortlichen Mitarbeiter als Kriegsverbrecher anzuklagen und sie von der Übernahme wichtiger oder verantwortlicher Positionen im politischen und wirtschaftlichen Leben auszuschließen. Heute wissen wir, das Gegenteil ist eingetreten. Insbesondere der führende Kopf der Deutschen Bank, Hermann Josef Abs, hat seine einflussreiche Stellung sowohl im Hitler- wie im Adenauer-Deutschland über viele Jahrzehnte beibehalten können. Das Bankhaus Simon Hirschland konnte nicht wieder auferstehen, während Trinkhaus und Burkhardt jetzt von Düsseldorf aus seine Geschäfte betreibt. So wichtig es ist, an den bis heute fortdauernden Profit zu erinnern, den Arisierer wie die Deutsche Bank aus dem damaligen Unrecht schöpfen konnten, umso wichtiger wird die Erinnerung an die Menschen und Familien, die Opfer dieser Geschäfte wurden. Schon vor den Brand- und Mordaktionen des 9. November 1938 hatten die Nationalsozialisten aufgrund rassistischer Gesetzeswillkür viele Zwangsmaßnahmen gefunden, die viele tausend jüdische Bürger auch in unserer Stadt fast schon im Monatsrhythmus Stück für Stück ihrer Rechte und Existenzmöglichkeiten beraubten. Es gab Berufsverbote, Ausschluss vom allgemeinen Schulbesuch, Verbot des Führens eines Kraftfahrzeugs, des Benutzens öffentlicher Einrichtungen wie Badeanstalten oder auch Kinobesuche.
A
Lieder. Die Nacht ist daher, mir vermit wieder. Soll das Feuer verloschen werden, scheint uns der Himmel mit seinen Sternen. Du gräulige Hemd mit Blumenkranzen, warum dem Feuer wir fröhlich tanzen? Weil Tanzen, Singen ist unser Leben, der noch ist Schlaf, Halloi, mir schweben.
Am Mikrofon der Neuen Essener Welle begrüße ich Günther Herber, früherer Sozialdezernent der Stadt Essen, jetzt pensioniert, aber durchaus nicht untätig. Und unser Thema ist der Tag des Dialogs am 15. und 16. November diesen Jahres. Ja, Herr Herber, Tag des Dialogs, reden tun immer viele miteinander, aber anscheinend noch nicht genug.
Wir wollen Menschen miteinander ins Gespräch bringen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass in dieser Stadt Menschen miteinander leben, ohne wirklich sich kennenzulernen, dass sie übereinander reden, aber selten miteinander reden, dass sie übereinander urteilen, ohne sich wirklich zu kennen. Und wir möchten gern, dass Menschen, die in einer Stadt wohnen, in einer Stadt leben und auch wirklich etwas wissen von ihrem Leben, etwas wissen von ihren Traditionen, ihren Kulturen, ihrer Religion, und dazu sollen sie einfach sich an einen Tisch setzen und miteinander sprechen.
Ja, und ich habe schon in den Einladungen dazu gelesen, es geht also nicht um irgendwelche Gruppen, sondern speziell geht es gerade auch um den Dialog mit unterschiedlichen Migrantengruppen, auch Migrantengruppen, die schon lange hier leben, die vielleicht hier geboren sind.
Es geht um den Dialog zwischen unterschiedlichen Kulturen und Traditionen, aber auch um den Dialog zwischen den Generationen. Wir leben hier in einer Bürgergesellschaft, wo Alte und Junge miteinander leben sollen und nicht nur nebeneinander leben sollen. Wir leben also in einer Gesellschaft, wo verschiedenste Traditionen wirklich miteinander auskommen müssen. Und ich denke, solange man nicht miteinander redet, solange man nicht viel voneinander weiß, ist das sehr schwierig. Das Ziel soll eigentlich sein, dass die Menschen voreinander Respekt haben, dass sie in Achtung und in Ehrfurcht vor der Tradition und der Kultur des anderen, von der Lebensweise des anderen miteinander reden und miteinander leben. Deswegen haben wir als Motto über diesen Tag gesetzt, Vielfalt gemeinsam leben.
Ja, das könnte für Essen zum Beispiel heißen, dass man auch die Vielfalt einer christlichen Kirche, einer jüdischen Synagoge und einer Moschee, durchaus auch mit Minarett und etwas größer, wie in Altendorf-Frohnhausen, durchaus positiv erträgt oder vielleicht sogar gutheißt.
Ich will nicht sagen ertragen, das ist mir viel zu negativ. Ich will sagen, einfach Vielfalt leben heißt zu erkennen, das ist eine bunte Vielfalt, die unser Leben bereichert. Es ist eine reiche Vielfalt, die wir in Essen haben. Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Religionen, Moscheen, Kirchen, Synagoge, all das gehört zu diesem bunten Leben dazu. Und das bunte Leben ist keine Belastung, sondern das bunte Leben ist eine Vielfalt, die wir miteinander genießen können. Wir müssen sie nur kennenlernen.
Ja, viele Diskussionen in diesem Bereich sind ja leider nicht so entspannt, sondern gerade in den letzten Jahren etwas hitziger geworden. Wenn ich so denke, Sie sind ja auch ein Vertreter der evangelischen Kirche. Die Debatten zwischen Muslimen und Christen sind ja gar nicht so einfach. Manchmal geht es gut, zum Beispiel um ein Projekt von einer neuen Moschee, wie wir das vor kurzem noch in Duisburg erlebt haben. Hier in Essen ist es schwierig. Soll der Tag des Dialoges gerade um solche Dinge gehen oder ist das zu eingeschränkt gesehen?
Es geht auch darum, aber es ist etwas eingeschränkt, wenn man es nur darum macht. Sondern es geht um das gesamte Leben in dieser Stadt. Und wir wollen an diesem Tag nicht miteinander diskutieren, sondern wir wollen einen Dialog führen. Das heißt, jeder soll erzählen, soll berichten, soll sich vorstellen, soll seine Tradition, seine Kultur darlegen und die anderen Gesprächsteilnehmer urteilen nicht, kritisieren nicht, diskutieren nicht, sondern hören zu und lernen mit Respekt, das zu achten, was sie hören. Deswegen sagen wir Tag des Dialogs und nicht Tag der Diskussion. Wir halten das schon für wichtig, dass wir einen Dialog miteinander führen und keine Diskussion.
Dann gehen wir doch mal zu den Details dieses Tags des Dialogs. Wie soll man sich das vorstellen? Man geht also anscheinend nicht in einen Saal der Volkshochschule und hört sich dort etwas an.
Das Ziel war, dass wir uns gesetzt haben, 100 Tische an 100 Orten. Das heißt, wir haben die ganze Vielfalt von Tischen an sehr unterschiedlichen Orten. Da sind also die verschiedenen Migrationsvereine, da sind Kirchen, da sind die Wohlfahrtsverbände, da ist die Gewerkschaft, da ist die Kreishandwerkerschaft, da sind zwei Hotels, da ist die Telekom. All diese Institutionen und Vereine stellen einen Tisch und sind damit Gastgeber. Unter diesem Tisch sammeln sich 8 Personen mit Hilfe eines Moderators und führen ein Gespräch. Wir wollen also keinen großen Raum, in dem sich alle treffen, sondern die kleine Gruppe, die sich da trifft, wo sie zu Hause ist. Man wird anders reden, ob man in Katerberg redet, ob man in Altendorf redet oder ob man in Bredeney redet. Ich denke, die Vielfalt zeigt sich in diesen jeweilig anderen Stadtteilen auch in anderer Form. Und von daher sollen die Menschen an den Tisch gehen, der in ihrer Nachbarschaft angeboten wird.
Ja, soweit die Aussicht auf die Zukunft, eben jetzt am 15. und 16. November. Das passiert ja nicht zum ersten Mal. Ich weiß, es ist im vorigen Jahr schon ein erster Versuch in Essen gestartet worden, der anscheinend so ermutigend war, dass man auch auf eine Wiederholung setzt und dass es in anderen Städten, glaube ich, schon seit längerem diese Aktion gibt.
Wir haben das in Essen gelernt von Rotterdam. In Rotterdam ist die Idee geboren worden. In Rotterdam eine wirklich große Konfliktstrategie gefahren werden musste gegen den Hass und gegen die Kontroversen im Bereich der verschiedenen Traditionen, verschiedenen Ethnien. Hier in Deutschland kenne ich im Augenblick keine Stadt, die das auch anbietet. Wir sind von verschiedenen Städten gefragt worden, ob wir unsere Erfahrung mitteilen können. Und das werden wir sicherlich tun.
Eine Erinnerung habe ich, weil ich eine Debatte auch mitverfolgt habe im Integrationsbeirat der Stadt Essen, dass man vor einem Jahr sagte, ja, wir haben ganz viele Leute gefunden, die Tische bereitstellen, die sich angeboten haben, auch Gastgeber zu sein. Aber es kamen gar nicht so viele Leute, um eigentlich alle Tische dann auch wirklich zu füllen mit interessierten Menschen.
Im Augenblick haben wir 60 Tische, die Gastgeber angeboten haben. 100 waren nicht unser Ziel, aber mit 60 bin ich auch schon sehr zufrieden. Uns fehlen noch einige Gäste, aber wir haben noch für jeden Gast, der sich meldet, einen freien Platz an einem Tisch. Wer teilnehmen möchte an dem Gespräch, kann sich melden. Ich kann einmal die Telefonnummer unter der Telefonnummer 832-8505 und dort wird er dann einen Tisch in seiner Nachbarschaft genannt bekommen, an dem er teilnehmen kann.
Da Sie das jetzt zum zweiten Mal organisieren, haben Sie denn aus den Erfahrungen des letzten Jahres einige Änderungen dann hervorgebracht?
Wir haben also im letzten Jahr recht positive Erfahrungen gemacht und wir haben nur in diesem Jahr in die Öffentlichkeitsarbeit etwas verstärkt. Die Methode an sich hat sich im letzten Jahr sehr bewährt und die werden wir auch beibehalten.
Ich frage nochmal genauer zum Ablauf. Wer sich also dort gemeldet hat, unter der Telefonnummer beim Büro für interkulturelle Arbeit, der RAA, bei der Stadtverwaltung der Stadt Essen, der kommt also zu einem Tisch, wo man auch essen und trinken kann? Wird das irgendwie protokolliert oder hat das Folgen, das Gespräch? Oder ist das nur für die einzelnen Personen wichtig, die daran teilgenommen haben?
Es ist sicherlich wichtig für die einzelnen Personen. Es ist aber auch so, dass wir aus dem vorigen Jahr wissen, dass da Kontakte entstanden sind, dass da Beziehungen gewachsen sind, dass auch Freundschaften daraus hervorgegangen sind aus diesem Gespräch, weil die Menschen aus der Nachbarschaft zusammengekommen sind, die sich vorher zwar gesehen haben, aber nicht miteinander geredet haben. Und diese Gespräche haben also schon Folgen, zumindest für die, die daran teilnehmen. Und ich denke, das wächst in die Breite, auch in solchen Kreisen.
Eine hoffnungsvolle Sache. Ich denke, sonst hätten Sie sich auch nicht in der Arbeit unterzogen, das auch jetzt neu zu versuchen. Sie hatten sich eigentlich 100 Tische vorgenommen. Am 15. November finden die Dinge statt. So einen Tisch könnte man ja vielleicht noch kurzfristig organisieren. Würde es noch Sinn machen für Hörer zu sagen, ja, wir können sowas noch anbieten?
Also im Augenblick wäre es mir lieber, wenn Gäste sich anbieten, dass sie teilnehmen wollen. Mit 60 Tischen sind wir gut ausgestattet. Wir wollen jedem, der noch kommt, einen Platz anbieten. Dazu reicht es im Augenblick unseren 60 Tischen.
Ja, da wollen wir gerne mithelfen, dass alle Tische bis auf den letzten Stuhl wohl besetzt sind, dass es gute Gespräche gibt. Dann wünschen wir Ihnen und der Aktion viel Erfolg.
Schönen Dank, Herr Wandke.
War unser NEW-Magazin am 70. Jahrestag der Mord- und Brandnacht am 9. November 1938. Walter Wandke und die Neue Essener Welle verabschieden sich für heute aber von Ihnen. Natürlich nicht, ohne allen Hörerinnen und Hörern einen friedlichen Abend zu wünschen. Auf Wiederhören im Bürgerfunk.
Als die Westwehren reich idelen, sollst du sich der Mannen in den Liedelen. Rosinkies mit Mandeln, dus wird sein dein Beruf. Thank you. kiemen der Zeit. Viel Eisenbahnen, sie würden verflitzen die ganze Welt. Eiserne Wegen wirst du uns spannen und wirst in dem euch verdienen viel Geld. Und als die Westwehren reiden, sollst du sich der Mannen in den Liedern. Rosenkies mit Mandeln, du's wird sein dein Beruf. Jeder wird als handeln. Schlufe, Inge,
Nichts ist als Ding Blotte. Ich will sein bei Fonien, der Erste in der Rotte.
Oi, 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 Joschke fuhrt da weg. Noch ein Schub in noch ein Schub, der Poyes geht da weg.
In Dreusen ist es so wie Ruche, in Dreusen ist es Schnee. Oi, wei, Mame, Judos, Gebele, tit mi weh.
Oi, 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 Joschke fuhrt da weg.
Lo mir sich gesegnen, der Poest geht da weg.
Oi, 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 Joschke fuhrt
da weg. Lo mir sich gesegnen, der Poest geht da weg.
Ich der Mann sich in dem Freitag auf der Nacht. Oi, was war Aschires? Der Tate mit die Kinder salbe acht. Pflegen singen sie mir es. Pfleg der Tate sich weg, setzen zu Bonken mit der Leffele in Geimen mit Fingerlacktang. Pfleg die Bobbe mit den Goi, der Schocklack mit den Käppele. Oi, wei, wie Geschmack. Oi, wei, wie Geschmack.
Jadidi, bai, bai, jadidi, bai, bai, jadidi, bai.
In Heider geht man nicht. Oi, Sarah, vergeht nicht. Der Tate geht von Damen, tritt Beitritt in murmelt still anigen. Fliegt der Tate sich weg, setzen Fahrern mich gemure in geben mir ein Knippele in Bank. Oi, es wächst a Tal mit Kuchen, fliegt er suchen keine Hore. Oi, wei, wie Geschmack. Oi, wei, wie Geschmack.
Ja, wie die, bei, bei, ja, wie die, bei, bei, ja, wie bei.
Schabes auf der Nacht pflegt mir sich in der Winkelach verricken. Die Mame steht beim Fenster und vertracht. Die Bobe tut in 10 Uhr noch kicken. Pflegt die Babe schied erzählen uns am Meise mit drei Prinz im Lech, wo's blonschen in der Finster mit Acha.